Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Rot gegen Rassismus. So lautet der Name einer Kampagne des FC Bayern München. Beim Start im März sagt Präsident Herbert Heiner, Rassismus ist die schlimmste Form der Diskriminierung und hat in unserer Welt keinen Platz. Eine klare Haltung, auch unterstrichen mit T-Shirts, die von den Profis vor einigen Spielen getragen werden. Nun gibt es aber Vorwürfe, dass ein Jugendtrainer sich diverse Male rassistisch geäußert haben soll und der Verein trotz Beschwerden von Eltern lange kaum reagiert hat. Daniel Neuhaus mit den Einzelheiten.
Es sind schwere Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter, der auch als Trainer in der Jugendabteilung des FC Bayern München aktiv ist. So soll sich der Mitarbeiter mehrfach rassistisch in einer WhatsApp-Gruppe geäußert haben und Jugendspieler darin als, Zitat, Kanacke oder Dreckstürke bezeichnet haben. In mehreren anonymen Briefen, die angeblich von Eltern stammen sollen, gab es zudem Beschwerden über den Umgang des Trainers mit den Kindern, auch über teilweise sadistische Straftrainings, bei denen mindestens ein Spieler kollabiert sein soll. Die Chatverläufe und Briefe, die dem WDR-Hintergrundmagazin Sport Insight vorliegen, sind teilweise schon 2 Jahre alt und lassen den Schluss zu, dass der FC Bayern bisher kaum auf die schweren Vorwürfe reagiert hat. Mittlerweile hat der deutsche Rekordmeister dem WDR aber zumindest interne Untersuchungen zu den Chats bestätigt. Die vermeintlichen Elternbriefe seien dagegen auf, Zitat, eine Art Privatfehde zurückzuführen.
Daniel Neuhaus über den Rassismusverdacht beim FC Bayern München. Und auch einer der wichtigsten Sponsoren der Münchner hatte in den vergangenen Monaten Probleme, einen Umgang mit dem Thema Rassismus zu finden, Adidas. Während Kontrahent Nike mit Colin Kaepernick das Gesicht der Black Lives Matter-Proteste als Werbefigur gewonnen hat, ist die einzige Frau im Adidas-Vorstand zurückgetreten, nachdem sie gesagt hatte, dass der Rassismus in ihrem Unternehmen kein Problem sei. Adidas-Chef Kaspar Rorschach hat daraufhin angekündigt, deutlich mehr Schwarze und Latinos einzustellen und mehr als 100 Millionen Dollar in den Kampf gegen Rassismus zu investieren. Das hat Rorschach auch heute nochmal auf der Jahreshauptversammlung betont. Das reiche aber nicht, meint Wanda Heinen, Analystin bei Union Investment.
Adidas muss ein klares Zeichen gegen Rassismus setzen. Die bereits verkündeten Maßnahmen reichen uns nicht aus. Und Diversität muss auch vom Top-Management vorgelegt werden, wofür wir von Adidas konkrete Ziele fordern.
Geschäftlich läuft es für den Sportartikelhersteller hingegen wieder besser. Nach schweren Verlusten im zweiten Quartal durch Corona wird das Unternehmen im dritten Quartal wieder einen Gewinn einfahren, so Rorschach heute. Dürfen Fans ins Fußballstadion oder nicht? Über diese Frage wird nicht nur in Deutschland diskutiert, sondern auch in den Niederlanden. Die Niederländer haben aber eine andere Antwort gefunden als die deutschen Verantwortlichen. Dort finden jetzt schon wieder Spiele mit Fans im Stadion statt. Und deswegen stellt sich dort eine neue Frage: Wie viele Menschen dürfen während einer Partie auf die Tribüne? Rotterdams Trainer Dick Advocaat hat dazu eine ganz eigene Meinung, berichtet Ludger Kacmircak.
Zum ersten Testspiel der neuen Saison hat Feyenoord Rotterdam den Lokalrivalen Sparta ins Stadion de Kuip eingeladen. Nach 13 Minuten bejubeln 3000 Fans das 1:0 für Feyenoord.
Da ist sie, ja. Heel mooi doelpunt van Feyenoord.
Fußball vor Minimalkulisse, das sei schon seltsam, meint Mittelfeldspieler Leroy Fer, aber allemal besser als ganz ohne Publikum. Ich bin froh, überhaupt wieder auf dem Platz stehen zu können nach so langer Zeit und dass wenigstens ein paar Fans da sein durften, um uns zu unterstützen. Also wir sind froh, dass wir heute wieder auf den Platz durften. Fußball mit Fans ist in den Niederlanden wieder möglich, aber nur, wenn die Besucher Abstand halten und auf Gesang und Sprechchöre verzichten, so Premier Rutte bei seiner letzten Pressekonferenz. Beim Trainingsauftakt von Feyenoord Anfang dieses Monats hatten sich die Anhänger an diese Vorgaben allerdings nicht gehalten, was beim Regierungschef übel aufstieß. Letztlich, so Rutte, sollten aber die Kommunen entscheiden, was geht und was nicht. Als Kabinett können wir uns sehr gut vorstellen, dass der Bürgermeister wegen der steigenden Infektionszahlen in Rotterdam zu dem Schluss kommt, die Anwesenheit von Fans drastisch einzuschränken oder ganz zu verbieten. Tatsächlich hat Rotterdams Bürgermeister Abu Talib die Tickets fürs erste Spiel auf 3.000 limitiert. Feyenoord hätte gerne 7.000 Fans zugelassen. Und Trainer Dick Advocaat kann sich sehr gut auch noch mehr Publikum vorstellen. Wenn am Strand 20.000 oder 30.000 Menschen sitzen dürfen oder 15.000 auf dem Dammplatz in Amsterdam, dann können doch in einem Stadion mit 50.000 Plätzen 10.000 Leute sitzen, die 2 Meter Abstand halten. Da musst du kein Gelehrter sein, um das auszurechnen. Ich finde das alles ein bisschen übertrieben. Zum nächsten Vorbereitungsspiel gegen Twente Enschede am kommenden Sonntag dürfen immerhin schon 5.000 Zuschauer ins Stadion. Bis zum Saisonstart Mitte September muss sich dann zeigen, wie viele Fans tatsächlich möglich sind. Anders als in Deutschland wird die neue Spielzeit im niederländischen Profifußball nach dem jetzigen Stand jedenfalls mit Fans im Stadion beginnen.
Ludger Kacmecek aus den Niederlanden. Und obwohl es im Nachbarland wieder Fußballspiele mit Fans gibt, während die deutschen Stadien erstmal leer bleiben müssen, die deutsche Fußballliga hat diese Entscheidung der Gesundheitsminister ohne Murren akzeptiert. Das Virus einzudämmen habe höchste Priorität. Und auch wenn das Konzept der DFL in vielen Punkten gut und durchdacht ist, die Millionenbranche Fußball darf angesichts der steigenden Infektionszahlen nicht privilegiert werden, kommentiert Matthias von Lieben.
Werfen wir einen Blick auf das aktuelle Szenario. Das Robert-Koch-Institut meldet heute fast 1.000 neue Corona-Infektionen. Viele Reisende kehren derzeit aus ihrem Urlaub zurück, müssen sich aber erst seit Samstag testen lassen, wenn sie in einem Risikogebiet waren. Und in 5 Bundesländern sitzen Kinder und Lehrende wieder im Klassenzimmer, während an anderen Orten Strände und Badeseen wegen der Hitzewelle überfüllt sind. Allein dieser neue Alltag mit lauter potenziellen Infektionsherden ist in dem aktuellen Pandemiestadium Versuchsballon genug. Dass die Gesundheitsminister der Bundesländer sich vor diesem Hintergrund zunächst einmal gegen das Konzept der deutschen Fußballliga über eine Rückkehr von Zehntausenden Fans in die Fußballstadien ausgesprochen haben, ist die einzig logische und richtige Konsequenz. Denn es wäre eine Öffnung hinein in eine zunehmende Infektionsgefahr, die Epidemiologen für den Herbst sowieso erwarten, wenn sich die Menschen wieder vermehrt in geschlossenen Räumen aufhalten. Während die einen vor einer zweiten Welle und die anderen vor einem zweiten Lockdown warnen, kann nicht gleichzeitig die Milliardenbranche Fußball erneut privilegiert werden. Besonders dann nicht, wenn zum Beispiel der finanziell deutlich angeschlagenere Kulturbetrieb mit strengeren Zuschauerbeschränkungen klarkommen muss. Außerdem, warum sollten all die Testkapazitäten der Gesundheitsämter für Fans und ihr Hobby verwendet werden, während Erzieher, Erzieherinnen und Pflegekräfte diese in ihrem Beruf doch viel eher bräuchten? Ja, die gesellschaftspolitische Bedeutung des Fußballs ist nicht zu unterschätzen, nur gerade in Pandemiezeiten ist die Verhältnismäßigkeit politischer Entscheidungen ein viel höheres Gut. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Als Wirtschaftsunternehmen steht es der DFL und den Vereinen zu, sich über eine Rückkehr zum Normalbetrieb mit Zuschauern Gedanken zu machen. Und das Konzept ist ja vernünftig und durchdacht. Das Verbot von Stehplätzen, Gästefans und Alkohol soll Infektionsherde verhindern. Personalisierte Tickets sollen für eine bessere Nachverfolgung möglicher Infektionen sorgen. All das und vieles mehr klingt gut und kann später einmal beispielhaft für andere Bereiche sein. Doch auch das Konzept kann nicht verhindern, dass sich Fans zum Beispiel bei der An- und Abreise zu einem Fußballspiel in die virenverdächtige Enge von Bussen und Bahnen zwängen. Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, hatte es kürzlich selbst gesagt. Der Profifußball könne wie alle anderen Bereiche nur in kleinen Schritten zurückkehren zum Normalbetrieb. Der erste Schritt war die erfolgreiche Rückkehr zum Spielbetrieb mit Geisterspielen in der vergangenen Saison. Schritt 2 sollte nun die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien sein, wenn Mitte September in 1. und 2. Bundesliga wieder der Ball rollt. Doch von einem kleinen Schritt kann dabei keine Rede sein. Nein, er ist derzeit eher viel zu groß.
Die Meinung von Matthias von Lieben. Und dass die steigenden Infektionszahlen auch wieder den Sport erreichen, zeigt sich auch am Beispiel des FC Magdeburg. Die gesamte Mannschaft des Drittligisten befindet sich in Quarantäne, nachdem ein Spieler positiv auf das Virus getestet worden war. Es hätte heute Abend ein rein deutsches Viertelfinale sein können in der Europa League, wenn der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt ihre Spiele gegen Donetsk und Basel gewonnen hätten. Haben sie nicht, deswegen haben Donetsk und Basel heute gegeneinander gespielt um den Einzug ins Halbfinale, genauso wie die Wolverhampton Wanderers und der FC Sevilla in Duisburg. Marc Eschweiler fasst beide Partien zusammen.
Der Europa-League-Rekordsieger aus Sevilla hatte gegen die Wolverhampton Wanderers große Mühe. Gegen die gut gestaffelte britische Abwehr fanden die Spanier lange keine Lücke. Am Ende setzte sich Sevilla im Duisburger Stadion aber verdient mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor köpfte Außenstürmer Ocampos in der 88. Minute. In der ersten Halbzeit hatte Wolverhampton einen Elfmeter verschossen. Die zweite Partie des Abends war dagegen einseitig. Shakhtar Donetsk dominierte das Viertelfinale gegen den FC Basel und gewann verdient mit 4:1. Schon zur Pause hatte der ukrainische Meister mit 2:0 geführt. Die Europa League Finals in Nordrhein-Westfalen werden jetzt mit den Halbfinalspielen fortgesetzt. Am Sonntag trifft der FC Sevilla in Köln auf Manchester United. Am Montag stehen sich in Düsseldorf dann Donetsk und Inter Mailand gegenüber.
Berichtet Marc Eschweiler. Zum Abschluss von Sport Aktuell mit Maximilian Rieger. Schönen Abend noch.